Hier ist der Deutschlandfunk mit dem Interview der Woche. Im Studio heute Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher. Die Fragen stellt Detmar Kramer.
Herr Minister Genscher, das Drama von Prag ist mit dieser Nacht zu Ende gegangen. Die bedrückenden, ja menschenunwürdigen Tage, eben wegen jener Zustände in der deutschen Botschaft, dort sind vorüber. In den Dank an alle, die an dieser Lösung mitgewirkt haben, und wenn ich das an dieser Stelle auch sagen darf, persönlich an Sie, mischt sich sofort die Frage, wie soll es weitergehen? Mag sich die DDR-Führung mit diesem Schnitt, das Gleiche gilt für die Deutschen aus der DDR, die Zuflucht in unserer Warschauer Botschaft gefunden hatten, über die nächsten Tage, über ihre Feiern aus Anlass der 40. Staatsgründung am nächsten Samstag noch hinüberretten? Mit der Ausreise heute ist nicht ein einziges Problem in der DDR gelöst. Im Gegenteil, man gewinnt den Eindruck, der SED-Führung droht, die Entwicklung aus der Hand zu gleiten. Was ist zu tun, Herr Genscher?
Natürlich sind die Ursachen für diesen Wunsch nach Ausreise in der DDR selbst zu suchen. Sie wissen, dass ich schon vor einiger Zeit von einem Gezeitenwechsel gesprochen habe, der sich in Europa abzeichnet. Das heißt, in Europa stehen die Signale auf Überwindung des Trennenden und vor allem auf Reform. Das ist ausgelöst durch die Reformpolitik Gorbatschows und die Reformentwicklungen auch in Ungarn und in Polen. Und die DDR ist gut beraten, wenn sie sich von dieser Reformpolitik nicht ausschließt, sondern im Gegenteil darin eine aktive Rolle spielt, weil das den Menschen ja neue Perspektiven gibt, auch neue Hoffnung gibt. Niemand entscheidet sich leichtfertig, leichten Herzens, seine Heimat, seine vertraute Umgebung, die Freunde, die Arbeitskollegen zu verlassen, wenn er doch nur eine Perspektive auf eine Veränderung im Sinne einer Verbesserung erkennt. Und es ist deshalb wichtig, dass wir die große Chance erkennen, und zwar in West und Ost, die in einer Reformentwicklung im Osten liegt und die im Westen darin liegt, dass wir einmal in der europäischen Gemeinschaft den Prozess der Einigung fortsetzen. Das hat sich ja als ein attraktives Modell für ganz Europa erwiesen, aber dass wir auch offene Strukturen entwickeln, die die Zusammenarbeit mit den Staaten West und mit den Staaten Mittel- und Osteuropas verbessern können. Hier ist sehr viel Fantasie notwendig. Wir haben zum Beispiel Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland mit dem technologischen Eureka-Programm ein Modell entwickelt, das eben nicht beschränkt ist nur auf die Staaten der Europäischen Gemeinschaft und auch nicht nur auf die EFTA-Staaten, sondern an denen auch Staaten teilnehmen können, die zum COMECON, also der östlichen Wirtschaftsvereinigung, gehören. Wir errichten eine Umweltagentur, sie muss offen sein. Wir brauchen eine gesamteuropäische Verkehrsstruktur. Vor allem aber brauchen wir engste wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit. Da muss auch auf unserer Seite neues Denken Platz greifen, zum Beispiel durch eine Überprüfung der COCOM-Bestimmungen, damit wir durch Technologietransfer das Verhältnis zwischen West und Ost verbessern können und auch dort zu einer Veränderung der materiellen Lebensbedingungen beitragen können. Die Reformen selbst müssen natürlich dort entschieden und dort vorgenommen werden. Und das kann sich nicht nur um ökonomische Reformen handeln, sondern wie das Beispiel Ungarns, wie das Beispiel der Sowjetunion und Polens zeigt, geht es auch um gesellschaftliche Reformen, es geht um politische Reformen, es geht ja letztlich darum, dass die Menschen ihr Leben selbst in die Hand nehmen können, dass sie selbst gestalten können. Es sind eben nicht nur materielle Gründe in erster Linie, sondern es geht darum, dass jeder sein Leben so leben möchte, wie er es für richtig hält.
Herr Genscher, Ideologien spielen eine immer geringere Rolle und damit hat diese Flüchtlingswelle, Sie wiesen indirekt eben darauf hin, auch zu tun. Otto Reinhold hat die zutreffende Frage gestellt, welche Existenzberechtigung sollte eine kapitalistische DDR neben einer kapitalistischen Bundesrepublik haben? Natürlich keine. Zitat Ende. Wenn man einmal von den Schlagworten des Ostberliner Direktors des ZK-Instituts für Gesellschaftswissenschaften absieht, die praktisch wenig bedeuten, welche Existenzberechtigung hat die DDR angesichts eines sich dramatisch wandelnden und, das heißt, zusammenwachsenden Europa?
Ich bin der Meinung, dass Ihr Hinweis auf das zusammenwachsende Europa das Entscheidende ist in dieser Entwicklung. Diese Entwicklung, vor der wir jetzt stehen, verlangt auf allen Seiten, in West und Ost, sehr viel Verantwortung, sehr viel staatsmännische Weisheit und Weitsicht. Denn niemand kann an einer Destabilisierung interessiert sein, sondern die jetzt in Gang kommenden Prozesse der Reform müssen sich ja unter stabilen Rahmenbedingungen vollziehen können. Und für uns als Deutsche ist das Wichtigste, dass wir unsere Einbettung in das europäische Schicksal zu keiner Zeit vergessen. Und das haben schon die weisen Väter und Mütter unseres Grundgesetzes gewusst, als sie uns in der Präambel eine europäische Friedenspolitik aufgegeben haben. Deshalb muss es unser Ziel sein, aktiv, am aktivsten beizutragen zur Überwindung des Trennenden zwischen West und Ost, so viel wie möglich Zusammenarbeit zwischen West und Ost zu schaffen, weil diese Annäherung zwischen West und Ost natürlich auch eine Annäherung zwischen den beiden deutschen Staaten bedeuten wird. Der Außenminister der Sowjetunion, Shevardnadze, hat bei der Wiener Konferenz am Anfang des Jahres davon gesprochen, dass der eiserne Vorhang rostet. Ich glaube, dass er heute sagen würde, er rostet und er zerfällt. Das Wichtige ist also, dass wir die Einbettung in die europäische Politik erkennen, dass niemand dem gefährlichen Versuch unternimmt, einen deutschen Alleingang zu wagen. Das würde uns in die Sackgasse, in die Isolierung führen. Ja, es würde den Annäherungsprozess in ganz Europa stören. Wir würden erneut zur Ursache von Instabilität in Europa werden. Es darf nicht zu einer Enteuropäisierung des deutschen Schicksals kommen. Wir werden unsere nationalen Interessen als Deutsche am besten verwirklichen können, wenn wir das in Übereinstimmung tun mit unseren Nachbarn und wenn auch unsere Nachbarn ihre Chance in dieser Annäherung der Deutschen, in ihrer Zusammenführung erkennen. Vor uns steht ja doch eine europäische Entwicklung, wenn Sie die EG als Modell ansehen, mit der Bereitschaft, Souveränität abzugeben. Föderalistische Strukturen in der europäischen Gemeinschaft sind im Entstehen. Wir werden auch im West-Ost-Verhältnis zu kooperativen Strukturen kommen, für den wirtschaftlichen Bereich, auch für andere Bereiche, vor allen Dingen auch für den Sicherheitsbereich. Denn natürlich ist die militärische Konfrontation der Vergangenheit Ausdruck der politischen Gegensätze gewesen. Umgekehrt aber darf die politische Annäherung nicht durch Aufrechterhaltung der militärischen Gegensätze und der alten militärischen Strukturen verhindert werden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt die Verhandlungen in Wien führen über die konventionelle Stabilität, dass die Verhandlungen der beiden Großmächte geführt werden über den Abbau der strategischen nuklearen Waffen, dass wir die weltweite Beseitigung der chemischen Waffen erreichen. Die Mittelstreckenwaffen haben wir Gott sei Dank schon vereinbarungsgemäß Schritt für Schritt beseitigen können. Alles das sind hoffnungsvolle Zeichen, aber es sind eben Zeichen, die nur deshalb möglich sind, weil neues Denken auf beiden Seiten vorhanden ist. Ich habe Anfang Februar 1987 dazu aufgerufen, Gorbatschow ernst zu nehmen, ihn beim Wort zu nehmen, damals sehr hart kritisiert. Inzwischen wird diese Auffassung wohl allgemein geteilt. Heute rufe ich dazu auf, dass wir einen Europaplan entwickeln, der den reformbereiten Staaten die Möglichkeit gibt, ihre Reformen ohne innere Verwerfungen durchzuführen, denn jede grundlegende Umstellung in den wirtschaftlichen Systemen bringt ja auch krisenhafte Entwicklungen mit sich. Und das heißt, dieser Europaplan bedeutet ja nicht nur, dass wirtschaftliche und finanzielle Hilfe gegeben wird, vor allen Dingen auch durch Bürgschaften für Investitionen, sondern dass wir auch technische Expertise und wirtschaftliche und finanzielle Expertise zur Verfügung stellen, dass wir zur Modernisierung der Landwirtschaft Beiträge leisten, dass wir auch dort, wo Nahrungsmittelengpässe wie in Polen vorhanden sind, diese Engpässe überwinden. Das heißt, eine breite Zusammenarbeit zwischen West und Ost, und daraus ergeben sich europäische kooperative Strukturen, die niemanden mehr nützen werden als den Deutschen in beiden Staaten.
Herr Genscher, darf ich mich meiner Frage nochmal von einer anderen Seite wieder nähern? Die Gazeta Wyborcza, die Zeitung der polnischen Gewerkschaft Solidarität, hat dieser Tage den Deutschen das Recht auf Wiedervereinigung zugesprochen und geschrieben: Wenn Europa immer noch krank ist, dann deshalb, weil andere über das Schicksal der Deutschen entschieden haben, ohne sie nach ihrer Meinung in dieser wichtigsten Sache des nationalen Daseins zu fragen. Zitat Ende. Deutsche Einheit natürlich nur im Rahmen der europäischen Gemeinschaft möglich. Wie viel Zeit aber haben wir noch für den Bau des Europäischen Hauses angesichts dieser Abstimmung mit den Füßen in Prag, in Warschau, in Ungarn, wo die dritte Generation in der DDR offensichtlich nicht mehr länger warten will?
Herr Kramer, Sie haben von der Europäischen Gemeinschaft gesprochen. Ich bin der Meinung, dass unsere Europäische Gemeinschaft auch neue Modelle entwickeln muss für die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn in Mittel- und Osteuropa, für eine diejenigen, die eine engere Zusammenarbeit wollen, ein engeres Angebot. Für diejenigen, die in einer späteren Phase die Mitgliedschaft wollen, in Ungarn wird ja offen darüber geredet, natürlich die Bereitschaft, dass sie auch Mitglied werden können. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die militärischen Elemente im westlichen Lager nicht zusammengeführt sind in der Europäischen Gemeinschaft. Das ist keine Militärorganisation. Und das soll es auch nicht werden, sondern wir arbeiten in der NATO mit den Vereinigten Staaten zusammen, mit denen wir verbündet sind. Und die europäische militärische Zusammenarbeit vollzieht sich in der Westeuropäischen Union. Ich habe mit meinem französischen Kollegen schon vor 5 Jahren diesen Prozess eingeleitet, um eben die Europäische Gemeinschaft als eine auch für neutrale Staaten offene Gemeinschaft zu erhalten, aber auch für andere Staaten, die so etwas wollen. Das kann aber immer nur die souveräne Entscheidung dieser anderen Staaten sein. Das haben wir nicht aufzudrängen. Nur ich erwarte, dass alle unsere Mitglieder in Mitgliedstaaten in der EG, wenn zum Beispiel Österreich seinen Antrag stellt, auch bereit sind, Österreich aufzunehmen und hier nicht Gründe gegen die Aufnahme vorzuschieben. Die Europäische Gemeinschaft muss nicht nur handelspolitisch offen sein. Das heißt, sie muss nicht nur eine Absage erteilen an den Protektionismus, sondern die Europäische Gemeinschaft muss auch offen sein für neue Mitglieder. Und ich wiederhole, sie muss offen sein für neue Formen der Zusammenarbeit, wie sie Eurocare darstellt, wie es im Umweltschutz, wie es im Verkehrswesen möglich ist. Und wir werden für viele andere Bereiche das auch haben. Der Europarat bietet sich an als Rahmen für einen europäischen Rechtsraum, von dem ja auch Gorbatschow gesprochen hat. Es ist ja nicht zufällig gewesen, dass Gorbatschow in Straßburg gesprochen hat. Wir stehen im Grunde heute vor einer Lage, wo sich alles das auszahlt, was in jahrelanger, geduldiger Arbeit gegen viele Zweifel und Widerstände durchgesetzt wurde. Die deutschen Ostverträge. Sie sind der große Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zur Verständigung zwischen West und Ost. Der Moskauer Vertrag, der Warschauer Vertrag, der Vertrag mit der CSSR und der Grundlagenvertrag mit der DDR. Sie haben denen die Schlussakte von Helsinki möglich gemacht. Dies ist die Kursbestimmung für eine europäische Friedensordnung, wie der Westen sie seit langem fordert. Und durch die kraftvolle Politik Gorbatschows erhalten wir jetzt auf das große Angebot der europäischen Friedensordnung mit seinem Wort vom gemeinsamen europäischen Haus die konstruktive Antwort. Und wir dürfen diese historische Stunde nicht ungenutzt vorübergehen lassen. Wir dürfen nicht in Selbstzweifeln verharren, so als seien wir Zuschauer bei einer großen Aufführung, die wir zu beobachten haben. Wir müssen selbst mitgestalten. Wir müssen das, was jetzt geschieht, mit beeinflussen in einem guten Sinne. Und zwar in dem Sinne der Selbstbesinnung Europas auf sich selbst. Viele sprechen davon, dass die Ungarn oder andere jetzt die westlichen Ideen übernehmen. Sind es nicht in Wahrheit europäische Ideen? Ist nicht das, was Demokratie, Freiheit, Menschenwürde ausmacht, die gemeinsame europäische Kultur, ist das nicht das gemeinsame Werk der größten Geister unserer europäischen Völker? Alle europäischen Völker haben dazu beigetragen. Was sich hier vollzieht, ist eine Selbstbesinnung Europas auf sich selbst, auf seine höchsten Güter, auf seine höchsten Werte, auf seine tiefe moralische Grundlage. Und Europa, das nun in der Vergangenheit so oft Schauplatz von Kriegen war, das so viele Kriege in andere Teile der Welt getragen hat, Europa kann heute ein Beispiel geben, wie Vernunft, wie Verantwortung sich Bahn bricht. Und Europa wird dann auch eine neue Aufgabe erfüllen können, nämlich zu helfen bei der Entwicklung der dritten Welt. Wir erleben wirklich eine Stunde europäischer Selbstbesinnung. Und da möchte ich nicht, dass es im Westen oder dass der Westen den Eindruck vermittelt, er beobachte das eher abwartend und eher skeptisch, dass man sich nicht verliert in der Frage, wird sich Gorbatschow durchsetzen oder nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass er sich durchsetzen kann, indem wir die Politik, die er einleitet, die in Ungarn, die in Polen eingeleitet wird, dass diese Politik wirklich unumkehrbar ist. Und das ist nur möglich durch stabile Rahmenbedingungen. Das bedeutet auch, dass niemand versucht, die ohne Zweifel vorhandenen krisenhaften Entwicklungen in einigen sozialistischen Staaten zu seinem eigenen Vorteil auszunutzen, Schwächeperioden des anderen auszunutzen. Das meine ich mit staatsmännischer Weisheit, mit staatsmännischer Weitsicht. Und es ist notwendig, dass wir den Dialog fortsetzen mit den Verantwortlichen in den sozialistischen Staaten. Wir sprechen mit den Bürgern dieser Länder. Wir sprechen mit den Repräsentanten der Opposition, mit den Kirchen in der DDR. Das ist selbstverständlich. Aber der Dialog auch mit den Verantwortlichen ist notwendig. Glaubt denn jemand, dass die Lösung für die Menschen in Prag ohne ein Gespräch möglich gewesen wäre mit den Verantwortlichen in der DDR? Und da sollten wir auch nicht gegenseitig mit den Fingern auf uns zeigen, sondern wenn das Wort von der Gemeinsamkeit der Demokraten je eine Bedeutung gehabt hat in der deutschen Nachkriegsgeschichte, dann jetzt, wenn es darum geht, an diesem großen europäischen Friedenswerk mitzuwirken.
Herr Genscher, vor der UN-Vollversammlung haben Sie in dieser Woche in einem persönlichen Wort an den neuen polnischen Außenminister noch einmal versichert, dass wir Deutsche heute und in Zukunft an Polen keine territorialen Forderungen mehr stellen. Das heißt, die Grenze an Oder und Neiße ist feststehend. Frage daraus nun aber, die deutsch-deutsche Grenze, da gibt es ja wohl gewisse Unterschiede. Und das Stichwort, was auch in der Erklärung zur deutschen Einheit an den Moskauer Vertrag zum Ausdruck gebracht wurde, Stichwort Selbstbestimmung, das muss ja wohl auch eines Tages den Deutschen drüben zustehen. Und ich glaube, daran liegt es ja, dass sie keine Perspektive haben, die jungen Leute in der DDR, die sie verzweifeln lässt, diese Situation eben, und dass man da mehr tun muss.
Herr Kramer, darf ich zunächst noch ein Wort zu Polen sagen, weil ich ja mit meinem Wort, dem persönlichen Wort an den Außenminister des neuen Polens zum Ausdruck bringen wollte, dass das polnische Volk ohne Sorge um die Sicherheit seiner Grenzen leben kann, dass wir Deutschen diese Grenzen jetzt und in Zukunft nicht in Frage stellen werten und nicht in Frage stellen wollen. Wir dürfen es doch nicht der Anwesenheit der Roten Armee in Mitteleuropa oder der DDR überlassen, den Polen die Angst zu nehmen davor, dass ihre Grenzen noch einmal in Frage gestellt werden. Es geht doch heute in Europa nicht darum, Grenzen zu verschieben, sondern es geht darum, ein Europa zu schaffen, in dem Grenzen immer mehr an Bedeutung verlieren und in dem Menschen sich in Europa frei bewegen können. Und wir Deutschen haben aus guten Gründen, und das ist eine große, vielleicht die bedeutendste Lehre aus der deutschen Geschichte, die Konsequenz aus der Geschichte gezogen, indem wir unser Schicksal gestalten in Übereinstimmung mit Europa. Und das ist ja auch die Grundphilosophie des Briefes zur deutschen Einheit, der dem Moskauer Vertrag beigefügt worden ist und auch dem Grundlagenvertrag mit der DDR. Und letztlich drückt ja dieser Brief zur deutschen Einheit mit anderen Worten das aus, was schon in der Präambel unseres Grundgesetzes steht. Und da steht eben neben der Notwendigkeit, die Einheit, auf die Einheit unserer Nation hinzuwirken, auch die Notwendigkeit, europäische Friedenspolitik zu betreiben. Und je weiter wir in der europäischen Annäherung kommen, umso enger kann auch die Verbindung zwischen den Deutschen in West und Ost werden. Und das ist ja auch eine der Perspektiven, auf die die Menschen warten, auf die sie hinwirken und die es ihnen dann auch ermöglichen werden, dass sie in dieser Perspektive ihre Zukunft in der DDR sehen. Wir wollen weder die DDR destabilisieren, noch wollen wir eine deutsch-deutsche Völkerwanderung auslösen. Wir möchten, dass durch die innere Entwicklung in der DDR es so wird, dass junge Menschen auch dort ihre Zukunft sehen können. Und wir möchten so gern, dass ein Europaplan, der die Reformentwicklung fördern soll, dass er der DDR zugutekommen kann, damit auch dort die materiellen Bedingungen verbessert werden können.
Herr Gentsch, aber wenn Sie an dem Brief zur deutschen Einheit festhalten und die Zeit ja drängt, weil die jungen Leute wegmarschieren, und zwar fluchtartig, muss man dann ihnen nicht doch eine Perspektive geben, damit man sie drüben hält?
Die Perspektive heißt Europa, und die Perspektive heißt, was Europa näher zueinander bringt, bringt Deutsche näher zueinander. Kein Volk ist so betroffen von dem Schicksal Europas. Die Grenze, die heute Europa von Europa trennt, trennt nur ein Volk. Die trennt Deutsche von Deutschen. Und wer sich anschickt, Europa zueinander zu führen, der überwindet letztlich auch Schritt für Schritt das Trennende zwischen den Deutschen. Und darum geht es. Und das tun wir alles in korrekter Einhaltung der Verträge, die wir geschlossen haben. Wir rütteln nicht an den Verträgen. Wir sind ein vertragstreues Land. Wir rütteln nicht an der Schlussakte von Helsinki. Wir rütteln nicht an dem Moskauer Vertrag. Wir rütteln nicht an dem Grundlagenvertrag mit der DDR. Wir rütteln nicht an dem Warschauer Vertrag, nicht an dem mit der CSSR. Wir rütteln nicht an der bedeutsamen historischen deutsch-sowjetischen Erklärung und auch nicht an der Erklärung, die der Bundeskanzler und der Staatsratsvorsitzende der DDR, Erich Honecker, in Moskau am 12. März 1985 abgegeben haben. Das alles sind Verträge, die eine europäische Perspektive auch für uns Deutsche enthalten. Und das ist die einzige Chance, die wir haben. Und diese Chance wollen wir wahrnehmen.
Um beide Länder eines Tages wieder näher oder ganz zusammenzuführen?
Die Geschichte wird in ihrer Fantasie und sollte in ihrer Fantasie von uns nicht beschränkt werden, sondern wir sollten die Möglichkeiten, die Europa heute bietet, nutzen, so eng zueinander zu kommen, wie nur irgend möglich. Wir Deutschen haben gute Erfahrungen mit dem Föderalismus. Warum soll nicht der Föderalismus, der sich auch in Europa abzeichnet, warum sollen nicht kooperative Strukturen es auch möglich machen, dass Deutsche so zusammenkommen, dass kein Europäer deshalb Sorge hat und dass wir uns Deutsche, die wir ja eine Nation sind und geblieben sind, als solche auch in Zukunft fühlen können und als solche auch in Zukunft leben können.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk. Im Interview der Woche antwortete Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher auf Fragen von Detmar Kramer.